Lebe deine Berufung.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Lukas und ich war kurz am Überlegen, ob ich euch meinen Nachnamen nicht verrate. Und ich heiße Herbst mit Nachnamen und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich macht ihr mich schuldig, dass das Wetter so ist. Aber ich bin mehr so der sonnige Herbsttyp, okay? Also ich habe damit nichts zu tun. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Ich soll mich kurz vorstellen und ich habe mir überlegt, was sage ich euch da so? Ich bin verheiratet, meine Frau heißt Anne, die ist richtig cool drauf und ich hätte sie am liebsten dabei. Ich habe noch eine Frau zu Hause, das ist meine Tochter Lotte, die ist auch ziemlich cool drauf und ich kriege bald männliche Verstärkung im Mitte Juni. Das ist auch der Grund, warum meine Frau nicht auch hier ist. Genau, was sollte ich vielleicht noch sagen? Ich bin Bayern-Fan. Gleich ein bisschen Emotionen da, so wollte ich das. Ich bin so alt, wie ich aussehe. Ich sage immer so Mitte 20, genauer gesagt 29. Dieses Jahr ist ein ziemlich entscheidendes Jahr in meinem Leben. Ja, okay, egal. Ich komme aus Schweinfurt. Das ist so eine mittelschöne Industriestadt im Norden von Bayern. Bayern-Fan habe ich schon gesagt. Ich arbeite als Jugendreferent, genau, für ein Jugendwerk, das heißt CJ und ich bin hier mit unserem Medienprojekt 365 Steps und wenn es gut läuft, hast du auch schon das passende Heft zum Seminar jetzt in den Händen, wenn nicht, kannst du es dir später noch irgendwo abholen oder bei uns am Stand draußen auf einer von diesen Wiesen. Genau, und das ist meine Leidenschaft, unterwegs zu sein mit jungen Leuten und zu erleben, wie junge Leute Schritte im Glauben gehen. Und deswegen bin ich auch heute Nachmittag hier. Und ich möchte dir erzählen von einem Traum, den ich habe. Ich habe einen Traum. Und zwar ist dieser Traum schwarz. Dieser Traum hat 4 Reifen. Dieser Traum hat vorne so eine Klappe, kann man aufmachen, kann man reinschauen. Und wenn man da reinschaut, sieht man das Herzstück von diesem Traum. Dieser Traum schafft es von 0 auf 200 Grad in so 10 Minuten. Und dieser Traum hört auf den wunderschönen Namen Weber Spirit E210. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von meinem Traum. So schaut mein Traum aus. Manche Männer haben jetzt auch schon Tränen in den Augen. Mein Herz schlägt auch. Und das Gute an diesem Traum ist, der Traum hat sich im letzten Sommer erfüllt. Zum 29. Geburtstag, meine Freunde haben zusammengelegt, konnte ich mir diesen Traum erfüllen. Und ich kann 3-mal in der Woche grillen, einfach so mitten im Winter. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wir haben vielleicht nicht alle so einen Traum, aber ich glaube, wir haben alle Träume. Vielleicht träumst du nicht von einem Grill, sondern von einem Auto, so einem schwarzen mit 4 Reifen und vielleicht auch 4 Ringen vorne drauf. Vielleicht träumst du aber nicht von einem Auto, sondern vielleicht träumst du mehr von dem perfekten Heiratsantrag. Er, Knie Richtung Himmel, das andere Knie im genau richtigen Winkel auf der Erde, das Funkeln von diesem Ring und die Tauben, die Rosanen, die spontan vorbeigeflogen kommen. Und es ist eigentlich nur der Auftakt zu dem perfekten Leben, diesem perfekten Reihenhaus mit dem perfekten Gartenteich und dem perfekten VW Touran mit dem perfekten Kindersitzen hinten und der Goldfisch, der heißt Goldfisch, weil er so goldig ist und der springt immer aus dem Teich raus, wenn ihr gerade vorbeilauft. Vielleicht ist das dein Traum. Vielleicht hast du aber auch eher so einen anderen Traum, dass du der Chef bist und du musst nur so mit dem Zeigefinger so auf den Tisch klopfen so. Und dann kommt der Kaffee und wenn du mit 2 Fingern klopfst, dann kommt ein Wasser. Und das ist dein Traum, so dass du derjenige bist, der das Sagen hat. Vielleicht träumst du aber auch von einem Bizeps. So einem Bizeps, wo man durch ein langärmliches Hemd durchsehen kann, dass er richtig massiv ist und durch das Hemd sogar diese Ader, also bei mir hat es nicht geklappt, wie man durchs Hemd durchsehen kann, wo man sogar diese Ader sehen kann und so. Oder vielleicht träumst du auch einfach nur von einem Grill, so wie ich. Und es gibt auch noch größere als den, ist blöd, ne? Das einzige Problem mit diesen ganzen Träumen ist, wenn wir ehrlich zu uns sind und wenn wir vielleicht abends allein im Bett liegen oder wenn wir irgendwie bei Sonnenuntergang auf dem Balkon sitzen, dann merken wir, dass diese Träume eine Frage nicht beantworten. Und zwar die Frage, warum bin ich hier? Und ich habe entdeckt, dass diese Träume, dass das alles, ich nenne sie mal horizontale Träume sind. Dass diese Träume alle irgendwie was mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Und dass diese Träume alle irgendwie so auf das Hier und Jetzt beschränkt sind. Dass diese Träume alle irgendwie einfach nur horizontal sind. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich das Gefühl bekommen, dass für Menschen, die irgendwie in der lebendigen Beziehung mit Gott leben, die sich als bewusste Christen bezeichnen, die so ein Brennen für Jesus im Herzen haben, wie auch immer du das vielleicht ausdrücken möchtest, dass für solche Menschen rein horizontale Träume einfach irgendwie nicht genug sind. Und keine Angst, ich bin heute jetzt nicht hier, um dir diese horizontalen Träume zu vermiesen, zu verbieten oder schlecht zu reden. Ich will meinen Grill ja auch haben. Aber ich bin heute hier, um mit dir zu träumen und dich einzuladen, so eine vertikale Perspektive in dein Leben reinzuholen. Und mit Gott zusammen zu träumen, was könnte eigentlich mit meinem Leben möglich sein, wenn ich anfangen würde, mit dem lebendigen Gott über mein Leben nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass diese 50 Minuten oder wie lang es auch immer dauert, ja 50 Minuten, keine Angst, also ich mache nicht länger und so, versuche ich zumindest, dass diese 50 Minuten dir helfen, anzufangen, in so einen Prozess zu kommen, wo du Gott einlädst in dein Leben und Gottes Träume in dein Leben einlädst und rausfindest, was die Antwort auf die Frage ist, warum bin ich hier? Ich habe euch am Anfang ein Zitat mitgebracht von einem Mann, der mich sehr inspiriert hat, der heißt Andy Stanley und er hat gesagt, jeder landet in seinem Leben irgendwo, aber nur wenige landen in ihrer Berufung. Und weißt du, mein Wunsch für dich ist, dass du nicht im Irgendwo oder noch schlimmer im Nirgendwo landest, sondern dass du mit deinem Leben in deiner Berufung landest, dass du mit deinem Leben so leben kannst, dass du weißt, ich bin genau da, wo Gott mich haben möchte und ich merke, dass Gott mein Leben gebrauchen kann. Ich habe das Seminar in 3 Teile unterteilt. Der erste Teil, da möchte ich mit euch anfangen zu träumen. Im zweiten Teil, ist so ein kürzerer Teil, möchte ich mit euch über Missverständnisse nachdenken, die wir oft beim Thema Berufung haben. Und im letzten Teil möchte ich euch ein praktisches Tool geben, wie ihr eure Berufung entdecken könnt. Und ich möchte mit euch einsteigen in diesen Part, wo es ums Träumen gehen soll. Und ich habe euch einen Text aus dem ersten Teil der Bibel mitgebracht, nämlich aus Jeremia 1. Und zwar lesen wir da Folgendes. Das Wort des Herrn erging an mich, sagte er. Er sagte zu mir, also Jeremia schreibt es, noch bevor ich dich im Leib meiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass du bist? Also dass es extrem überhaupt kein bisschen wahrscheinlich ist, dass du jetzt hier sitzt und dass du bist und nicht jemand anders? Ich versuche es dir nochmal anders zu erklären. Ich habe dir ein Bild von den ersten Augenblicken deines Lebens mitgebracht. War zwar nicht dabei, aber ich habe gut recherchiert. Vielleicht hast du dich auch gleich wiedererkannt. Für manche ist das jetzt ein bisschen peinlich, aber es ist sehr wichtig für alles, was noch kommt. Weißt du, hier bist du. Du bist das Gewinnerfischli, ne? Also genauer erklärt euch das mal jemand anders. Aber in diesem Moment gab es noch 7 Millionen Mitbewerber. 7 Millionen andere Fischlis, die jemand ganz anderes geworden werden. Aber nein. Das eine hat gewonnen und es bist du geworden. Und es ist nur diese eine Samenzelle und nur diese eine Eizelle, wo du bei rauskommst. Und es ist eine unwahrscheinlich krasse Unwahrscheinlichkeit, dass du hier bist und dass du bist. Und weißt du, wir laufen so rum manchmal und denken uns, also mit mir hat Gott doch nichts vor. Also das, ja, mit allen anderen, aber ich, nö, also pff. Gott und so und Berufung, das hat doch mit mir nichts zu tun, das kann doch gar nicht sein. Weißt du, dein Leben ist viel zu besonders, es beliebig zu leben. Dein Leben ist viel zu besonders, es beliebig zu leben. Ich glaube, dass Gott dein Leben sieht und er dich wollte schon in diesem Moment. Zum Jeremia sagt er es, ich habe dich gebildet in dem Leib deiner Mutter. Und weißt du, für Gott bist du kein Zufall, kein Unfall. Auch wenn jemand das vielleicht mal zu dir gesagt hat, Gott hat dich gemacht und Gott wollte dich und Gott hat was vor mit dir. Und Gott hat zu Jeremia gesagt, ich wusste schon im Leib deiner Mutter, dass du ein Prophet werden sollst. Vielleicht hat Gott jetzt mit dir nicht vor, dass du ein Prophet wirst, aber ich glaube ganz bestimmt, dass er was mit dir vorhat und dass er was mit deinem Leben anfangen möchte. Dein Leben ist zu besonders, um es beliebig zu leben. Und ich habe noch einen zweiten Text mitgebracht, der da noch einen draufsetzt. Und da steht in Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Und ich liebe so, wie das hier in dieser Übersetzung übersetzt ist. In manchen anderen Übersetzungen steht so, wir sind Gottes Werk. Und weißt du, wie sich Werk für mich anhört? So wie wenn ich in der 4. Klasse meiner Mutter zum Muttertag was getöpfert habe. So. Für dich, Mami. Ach, ist ja wunderschön. Ja, genau. Also wirklich so ein Werk. Aber Meisterstück. Und dieses Wort, was dahinter steht, in der Uroma-Sprache sozusagen, im Griechischen, da steht Poema. Und das ist das Wort, wo wir Poet und Poesie von ableiten. Und das ist was Kunstvolles, was Schönes, was Wunderbares. Und weißt du, in Jesus, wenn du in der lebendigen Beziehung mit Gott bist, dann sieht dich Gott als sein Meisterstück. Und weißt du, was ein Meisterstück ist? Wenn du einen handwerklichen Beruf hast und so einen Meisterkurs machen kannst, dann kannst du am Ende von diesem Meisterkurs ein Meisterstück machen. Ein Freund von mir als Schreiner, Tischler, hatte irgendwann sein Meisterstück fertiggestellt und mit strahlenden Augen hat er sein Meisterstück vorgestellt. Und weißt du, so sieht Gott dich in Jesus. Als sein Meisterstück. Und in mir geht dann gleich wieder sowas los wie, ja, aber ich habe doch noch so viele Fehler und Schwächen und überhaupt und an der Stelle versage ich und hier läuft es nicht rund und da habe ich Probleme in meinem Leben und das hier. Gott sieht dich als sein Meisterstück in Jesus. Und ich möchte es dir nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe eine Tochter, die ist so 2 Jahre alt, sie heißt Lotte und sie ist einfach perfekt. Sie ist einfach perfekt. Sie war schon in der ersten Minute ihres Lebens perfekt. Weil ich habe sie angeguckt, rechts nur ein Arm, 5 Finger an den Händen, links nur ein Ohr, auf der anderen Seite noch eins und es war alles da. Also wirklich perfekt, es hat nichts gefehlt, sogar schon Haare und wirklich perfekt. Wünsche ich mir, dass dieses kleine Mädchen noch irgendwie ein bisschen Fortschritte macht in seinem Leben? Habe ich es mir am Tag der Geburt gewünscht? Wünsche ich es mir jetzt? Ja, kann sie sprechen? Ziemlich gut. Kuchen und Rucksack ist ungefähr das gleiche Wort. Ich kann sie verstehen. Kann sie laufen? Ja, aber so manche Kurven, da wird es dann schon noch mal so ein bisschen, und Rennen schaut noch so ein bisschen so aus. So. Ja. Also ich wünsche mir, dass da Veränderung passiert. Und weißt du, genauso ist es, wenn Gott dich sieht. Du bist sein Meisterstück. Aus seiner Sicht, in Jesus bist du perfekt. Aber er möchte so einen Weg der Veränderung mit dir gehen. Er möchte, dass du Veränderung erleben kannst durch Gott, durch Jesus. Und am Ende von diesem Vers, das finde ich so gut, da ist die Rede davon, von guten Werken und guten Taten. Und ich habe das oft so verstanden, hey, da geht es halt drum, mal hier jemand die Tür aufhalten, mal hier einer älteren Dame über die Straße helfen. Aber was ist, wenn dieses gute Werk und diese guten Taten nicht so die Gefälligkeiten sind, sondern die Summe unserer Werke und die Summe unserer Taten in unserem Leben und zusammengenommen unser Lebenswerk ist, das, was unser Leben ausmacht, also das, was wir am Ende vom Tag, am Ende von unserem Leben, mit unserem Leben bewirkt haben werden. Und dann steht da, dass wir es in seinem Namen tun. Und dann kommt wieder diese vertikale Perspektive rein. Weil die gute und schlechte Nachricht ist, am Ende vom Tag geht es nicht um dich oder mich, sondern am Ende vom Tag geht es darum, dass Gott mit unserem Leben irgendwie geehrt wird. Und vielleicht fragst du dich ja, wie kann ich jetzt Orientierung finden? Wie kann ich jetzt rausfinden, wo geht's lang? Als Meisterstück. Wo sind diese Werke? Wo ist dieses Lebenswerk, das Gott für mich vorbereitet hat? Und ich möchte es dir mit einem Vers aus den Sprüchen zeigen. Und zwar können wir da Folgendes lesen. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Oder andere übersetzen, wenn kein Traum da ist, wenn keine Offenbarung da ist, dann verwildert ein Volk. Und das Wort, das im Hebräischen da steht, ist Kason. Und dieses Wort, es beschreibt es, ein Traum, so eine göttliche Offenbarung, so eine göttliche Weisung, so irgendwie so ein Gedanken von Gott, ein Bild von Gott, wo soll es hingehen? Und wir lesen es hier, ein Volk verwildert, wenn so eine göttliche Vision nicht da ist. Und ich glaube auch ein Leben verwildert, wenn so eine Vision nicht da ist, wenn so ein göttlicher Traum, wenn der uns fehlt. Und weißt du, uns Menschen unterscheidet von den Tieren, dass wir nach vorne denken können uns Menschen unterscheidet von den Tieren, dass wir irgendwie planen können und nicht nur an Futti-Futti und so solche Sachen denken, so was esse ich jetzt und so und wie kann ich vielleicht noch für Nachwuchs sorgen oder so. Wir können nach vorne denken, wir können weiterdenken und wir können uns Gedanken über unser Leben machen. Das ist der Unterschied zwischen existieren und vegetieren und leben, mit Bestimmung leben, aufblühen. Und ich möchte es dir nochmal mit ein paar Emojis deutlich machen. Könnt ihr mal einblenden und einfach mal mitdenken. Die Bibelkenner im Raum haben das sofort wiedererkannt. Was ist das? Ja? Genau, das ist das Gleichnis von den Talenten. Und weißt du, was der Unterschied ist? Also einer kriegt 5 Talente, einer 2 und einer 1. Weißt du, was der Unterschied ist? Es ist nicht die Menge der Talente der Unterschied. Weißt du, was den Unterschied macht? Die Vision macht den Unterschied. Die ersten beiden haben eine Vision für das, was Gott ihnen anvertraut. Und der letzte hat keine Vision dafür. Der verbuddelt sein Zeug und am Ende, wenn der Herr zurückkommt, der es ihnen anvertraut hat, hat er nichts damit gemacht. Und dieses Emoji, das könnt ihr selber interpretieren. Da muss ich nicht viel dazu sagen. Und weißt du, die anderen beiden bekommen genau den gleichen Lohn. Der Unterschied ist die Vision, der Traum, die Offenbarung. Das macht den ganzen Unterschied, ob mein Leben so wie unten endet oder ob so wie oben endet. Wir brauchen so eine göttliche Vision für unser Leben, weil unser Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Weil unser Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Und einer meiner Lieblingspersonen in der Bibel ist Nehemia, natürlich nach Jesus. Jesus muss man immer als erstes nennen. Und dann kommt bei mir ziemlich schnell Nehemia, weil ich finde es so ein Hammertyp. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus dem Buch Nehemia. Und da sagt er Folgendes. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat und was ich für die Stadt tun wollte. Das Setting ist Folgendes, dass er Mundschenk ist bei einem König der damaligen Zeit. Er ist in Gefangenschaft, im Exil, nicht in seinem Land. Und er hört von Freunden und Verwandten, dass in seiner Heimatstadt Jerusalem die Stadtmauern zerstört sind und dass die Stadt geplündert wird. Und es bricht ihm das Herz und er fastet und betet und er bekommt so eine göttliche Vision, dass Gott ihn gebrauchen möchte, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und er merkt, dass es anders sein könnte und auch anders sein sollte. Und angetrieben von dieser Vision geht er zum König, bittet um unbezahlten Urlaub und bekommt dann auch noch irgendwie alle möglichen Dokumente und Papiere und Baumaterialien und er geht zurück. Und dann der Moment, wo er das sagt, ist, dass er abends mit einem Esel alleine, hat als erstes mit einem Esel seine Vision geteilt, sich die Stadtmauer anschaut und er merkt irgendwie, da muss was anders sein. Und dann teilt er mit Menschen diese Vision, die noch nie die Stadtmauer in voller Blüte gesehen haben. Und allein durch dieses Kasson, diese göttliche Vision, dieser Traum, diese Offenbarung wird möglich, dass innerhalb von 52 Tagen diese Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Und mich bewegt es so, mich begeistert es so, weil ich das sehe, was so ein göttlicher Traum in dem Herzen von einem Menschen möglich machen kann. Und die Herausforderung für dich und mich ist, wenn wir wirklich glauben, dass es da diesen unlimitierten, lebendigen Gott gibt, der uns sieht und uns als Meisterstücke bezeichnet und aus dessen Sicht wir kein Zufall und kein Unfall sind, und wir wirklich glauben, dass er einen Traum für unser Leben hat, er eine Perspektive für unser Leben hat, er mit unserem Leben was anfangen möchte, dann ist die Herausforderung für dich und mich, mach seinen Traum zu deinem Traum. Mach seinen Traum zu deinem Traum. Fang an, mit Gott zu träumen. Lad diese vertikale Perspektive in dein Leben ein. Frag Gott, was könntest du denn mit meinem Leben machen? Was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was ist deine Perspektive für mein Leben? Wo möchtest du mit mir hin? Was hast du eigentlich vor? Was ist Gott, was ist eigentlich dein Traum für mein Leben? Wo möchtest du mit mir hingehen? Mach seinen Traum zu deinem Traum. Warum? Weil dein Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit, wenn ich so vom Träumen rede und so nach vorne schauen und mit Gott und so? Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, was labert der Typ? Träumen. Also vom Träumen ist doch noch nie was anders geworden. Und überhaupt, diese Träumer, bin mehr so der naturwissenschaftliche Typ. Zahlen, Daten, Fakten und überhaupt. Also kann gut sein, dass du mit Träumen erstmal nichts anfangen kannst. Aber Veränderung, Fortschritt geht immer mit einem Traum los. Veränderung und Fortschritt geht immer mit einem Traum los. Und weißt du was? Die Christen, die wir bewundern, über die Bücher geschrieben werden, wo wir im Nachhinein denken, wow, was Gott mit denen in ihrem Leben gemacht hat. Weißt du, das waren nicht die Leute, die so in der Hängematte waren und so gedacht haben, ach, mein Leben, damit kann Gott doch nichts machen. Und ach, ich chilliere mal so und dann warte ich mal. Weißt du, das waren die Leute, wo es möglich war, dass Gott sie aus dieser horizontalen Perspektive so rausholen konnte und dass die Gott erlaubt haben, dass er ihren Blick hebt. Und die diese vertikale Perspektive in ihr Leben eingeladen haben und die bereit waren, aus diesem Horizontalen, was alles gut und richtig und wichtig ist, mal rauszuschauen und mit Gott zusammen zu träumen. Und genau das möchte ich mit dir machen und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, dass du es Gott erlaubst, diese vertikale Perspektive auf dein Leben zu bekommen. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Bild für dein Leben? Was ist dein göttlicher Traum für dein Leben? Wie denkt Gott über dein Leben? Was möchte Gott mit deinem Leben anfangen? Was ist Gottes Vision für dein Leben? Was ist dieses göttliche Kason für dein Leben? Und ich mache dir den Vorschlag, dass du dir immer wieder mal Zeiten nimmst. Ob das am Anfang vom Jahr ist oder am Anfang von einem Lebensjahr oder immer wieder, wo du so Visionszeiten einbaust. Und wo du bewusst aus dieser horizontalen Perspektive rausgehst und Gottes Perspektive in dein Leben einlädst und ihn fragst, was willst du mir deutlich machen? Was hast du mit mir vor? Was ist dein Traum für mein Leben? Am 17. November 2006 habe ich mir aufgeschrieben, wo ich mein Leben in 10 Jahren sehen will. Damals war ich so knusprige 18. Und am 17. November 2016 habe ich das wieder durchgelesen. Und es ist krass, was Gott in unserem Leben in 10 Jahren machen kann. Manche Sachen glauben nicht. Manche Sachen kommen ganz anders. Und manche Sachen kommen viel größer, als wir es irgendwie geglaubt haben. Wenn der lebendige Gott in unserem Leben am Wirken ist. Und deswegen mache ich dir Mut. Fang an zu träumen. Fang an, mit Gott zu träumen über dein Leben. Nimm dir jemanden mit rein, einen guten Freund, eine Freundin, einen Mentor, einen Coach, Jugendleiter, was auch immer. Und frag mal, was denkst du, was könnte Gott mit meinem Leben vorhaben? Wo möchte Gott mit meinem Leben hin? Und dann mach seinen Traum zu deinem Traum. Und jetzt möchte ich mit euch weitergehen in den zweiten Part von diesem Seminar und soll über Berufungsmissverständnisse gehen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum hast du so viel Zeit dafür verwendet? Am Anfang nur so über Träumen zu reden. Ich habe noch gar nicht das gehört, was ich jetzt eigentlich hören wollte. Deswegen bin ich nicht hierher gekommen. Ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel ist. Dass du anfängst, mit Gottes Perspektive über dein Leben nachzudenken. Das ist der Anfang. Damit geht's los. Alles andere kann man lesen und was weiß ich und so. Ich werde ja auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Aber das ist der Schlüssel. Dass du anfängst, Gottes Perspektive auf dein Leben einzunehmen. Und deswegen habe ich darauf so viel kostbare Zeit verwendet. Eine kurze Bemerkung noch, der Berufungsbegriff, den wir verwenden, also wenn wir über Berufung nachdenken, der geht immer so ein bisschen vorbei an dem biblischen Berufungsbegriff, würde ich sagen. Also so in der christlichen Szene redet man oft über Berufung und ich würde auch sagen, in der säkularen Berufsszene auch. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen mehr um Bestimmung, weil Berufung in der Bibel ist meistens was Allgemeines, was für jeden von uns zählt. Viele von euch haben schon dieses Heft, das haben wir von Steps rausgegeben, passend zu dem Seminar und auch, sage ich mal, als bisschen als Vertiefung zu dem, was ich jetzt in 50 Minuten mache, weil es wird nur nachhaltig, wenn du selber weiterarbeitest und selber dich mit Gott beschäftigst. Und wir haben so ein richtiges Bibelstudium da reingepackt, wo du mal alle möglichen Bibelstellen zum Thema Berufung lesen kannst, auch ganz unterschiedliche Berufungsgeschichten. Und deswegen werde ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich hätte mich auch jetzt euch einfach lauter Bibeltexte austeilen können und nicht draußen in die Sonne legen können. Aber ich habe gedacht, das könnt ihr auch wann anders noch machen. Und deswegen möchte ich jetzt mal mit euch in ein paar Berufungsirrtümer einsteigen, die uns abhalten, unsere Berufung zu entdecken. Und das erste, ich nenne das mal Himmelszettel. Und zwar ist es, glaube ich, dieser Berufungsirrtum, dass wir denken, dass Berufung immer irgendwie so was Wahnsinniges haben muss. Ich laufe so zur Schule und bam, ein Kuvert kommt vom Himmel, es faltet sich von alleine auf. Da steht, Lukas, geh nach Ninive, Afrika, Eidlingen, was auch immer. Oder ich laufe gerade so zur Arbeit oder irgendwo hin und boom, der Baum, Busch, sonst was fängt so dermaßen das Brennen an. Und ich höre diese göttliche Stimme, ich ziehe meine Sandalen aus. Ja. Und so. Und ich glaube, wir haben immer so eine Vorstellung von Berufung, die irgendwie so was ganz basic Außergewöhnliches hat. Aber ich glaube, ganz oft ist Berufung gar nicht so, sondern viel normaler. Und ich glaube, wir können unsere Berufung verpassen, wenn wir immer denken, es muss irgendwie so passieren. Ich glaube, Berufung ist erstmal was schon da ist, was wir entdecken können und was in uns irgendwie angelegt wurde. Natürlich kann es spezielle Berufungserlebnisse geben. Sehen wir auch in der Bibel. Sehen wir viele. Aber das ist, sage ich mal, eher jetzt nicht so die Mehrzahl. Und das Interessante ist auch, die meisten Leute, die so ein krasses Berufungserlebnis hatten, die sagen erstmal, ach nö, lass mal, so möchte ich doch gar nicht. So, vielleicht jemand anders so. Also ich glaube, das ist ein Berufungsmissverständnis, das uns abhalten kann, unsere Berufung zu entdecken. Das Zweite ist, so eine Berufungsangst nenne ich das mal. Also, dass wir Angst haben, wenn wir unsere Berufung entdecken, dann passiert was Schlimmes. Ey, dann müssen wir irgendwas machen, was wir gar nicht wollen. Zum Beispiel, also Lukas, wenn du jetzt deine Berufung lebst, dann musst du nach Usbekistan gehen und in irgendeinem Mongolenzelt, nein, die wohnen nicht in, also so ein Zelt von so Nomaden in Usbekistan wohnen und Tee trinken. So, dein Leben lang. Und so irgendwie so Schafwolle futtern und so. Das will ich doch gar nicht und es wird furchtbar sein und das ist dann meine Berufung. Yeah, cool. Ich mag keinen Tee. Ich hasse Tee. Und Schafe und Wolle finde ich auch furchtbar. Und ich mag Deutschland und ich will hier bleiben. Und mir ist das schon zu matschig. Und deswegen, was soll ich denn in Usbekistan? Also versteht ihr das? Wir denken manchmal, wenn wir unsere Berufung leben, dann wird es furchtbar, dann wird es grausam. Dann werden wir nie mehr lachen. Kann es vielleicht aber sein, dass es nichts Erfüllenderes gibt, als die Berufung Gottes über deinem Leben zu leben? Natürlich heißt es nicht, dass immer nur schönes Wetter ist, immer nur Sonnenschein, immer nur alles einfach. Das heißt es gar nicht. Aber dass es zutiefst erfüllend sein wird, die göttliche Berufung zu leben, davon bin ich zutiefst überzeugt. Was anderes ist, dass wir oft denken, hey, so Copy-and-Paste-mäßig. Ach, was hat der für eine Berufung? Steuerung C, Steuerung V, mache ich auch so. Ich habe meine Zeit, also ich habe eigentlich Lehramt studiert und habe auch als Lehrer gearbeitet. Und es ist krass bei manchen so Englischreferaten, 9. Klasse, die können eigentlich kein, okay, sind 9-Klässler da, sorry. Also die sind richtig gut in Englisch meistens, aber dann plötzlich Referat, bestes Fach Englisch, wahnsinnig guter Satzbau, ich bin begeistert, Muttersprachler-Typ. Mäßiges Englisch. Ich denke mir, wo kommt das her? Und dann plötzlich so unterbrochen von so einem Satz, gebrochenstes Englisch. Ja, und dann gehe ich mal bei Wikipedia und gebe das Thema ein, dann finde ich genau das. Und manchmal denken wir, unsere Berufung funktioniert genauso. Steuerung C, Steuerung V. Weißt du, Gott ist kein so ein Kopiermaschinengott. Der macht sogar alle Schneeflocken unterschiedlich. Könnte es sein, dass er für dich eine ganz andere Berufung hat als für deinen besten Freund, deine beste Freundin oder irgendjemand, den du bewunderst? Ich glaube schon. Was anderes ist, dass wir immer gern Ausreden vorbringen. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. In der Bibel finden wir das an allen möglichen Ecken und Enden. Jona, geh bitte nach Ninive. Ach nee, kein Bock, geh 4000 Kilometer in die ganz andere Richtung nach Spanien. Mose, ja, also nö, ich kann ja nicht reden und so. Kannst vielleicht meinen Bruder machen oder so, kann viel besser reden. Gott muss ihm erst mal deutlich machen, ja, ich will ja gar nicht, dass du redest, ich will, dass du leitest. Reden, das kann dann schon der andere machen, okay? Also so immer so diese Ausreden, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu schön, ich bin zu schlau oder was auch immer. Und wir haben auch so diese Tendenz in uns, dass wir immer Ausreden vorbringen, dass wir immer sagen, ach ne, ich doch nicht. Wie wäre es vielleicht mit dem hier oder sie? Also sie kann das richtig gut. Also so Ausreden vorbringen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Was anderes ist noch, dass wir oft immer so zur Seite schielen, also schielende Augen und denken, warum kann er das und ich kann das nicht? Warum ist er darin so gut und ich kann das nicht? Warum ist sie so begabt in diesem Bereich und ich? Schau doch mal mich an. Warum kann sie so toll singen und ich? Das hört sich furchtbar an. Und also, dass wir immer schauen, hey, was macht der andere, was macht die andere und meinen, in diesem Vergleichen unsere Berufung finden zu können und meinen, dass unsere Berufung irgendwie und das, was Gott mit uns vorhat, irgendwie daher kommt, dass wir uns mit anderen vergleichen und ob wir besser oder schlechter irgendwie abschneiden in diesem internen Song-Contest oder in diesem internen, was weiß ich, Begabungskontest, den wir immer so mit anderen austragen. Also vergleichen wird uns nicht in unsere Berufung bringen. Wir sehen das zum Beispiel, als Jesus Petrus begegnet. In Johannes 21 sagt er zu Petrus, hey, Petrus, kann sein, dass du für mich sterben wirst. Und Petrus sagt so, okay, und was ist mit Johannes? Ja. Jesus sagt, kümmer du dich um dein Zeug. Und genauso sagt Jesus auch zu dir, kümmer du dich um dein Zeug. Und vergleich dich nicht immer mit den anderen Leuten. Ein letzter Berufungsirrtum, aber es gibt noch viel mehr, aber das sind jetzt mal so die mir wichtig sind, ist die Vorstellung, dass wir unsere Berufung verpassen können. Die ist so groß wie so ein Stecknadelkopf. Und wenn ich nicht aufpasse, dann verpasse ich meine Berufung und mein Leben ist kaputt. Also geht gar nichts mehr. So wie die Vorstellung, ich könnte den perfekten Partner verpassen. Und wenn ich ihn nicht heirate, dann geht das ganze göttliche Beziehungspuzzle weltweit kaputt. Und wenn meine Eltern vielleicht schon falsch geheiratet haben, dann bin ich das falsche Kind. Und ich werde nie mehr den richtigen, also das macht einfach keinen Sinn. Und genauso ist es auch nicht mit unserer Berufung. Ich glaube, Berufung ist vielmehr wie so eine Spielwiese. Wie so, also so ein Bereich, den Gott für uns vorbereitet hat, wo wir aufblühen können, uns ausprobieren können, wo wir uns austoben können und Erfüllung erleben können. Und weißt du, Gott kann sogar solche Leute wie Jona, die keinen Bock haben, ihre Berufung zu leben, in ihre Berufung reinbringen. Also kann er auch Leute so wie dich, die Bock haben, ihre Berufung zu leben, noch viel leichter in ihre Berufung reinbringen. Also entspann dich, okay? Also das mit der Stecknadel, das vergisst du auch bitte. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Teil von diesem Seminar. Und zwar möchte ich euch mit reinnehmen in ein Tool oder ein Modell, das dir helfen kann, deine Berufung zu entdecken. Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht von John Ortberg, ist ein amerikanischer Autor und Pastor, und er hat gesagt, eine Berufung ist etwas, das du entdecken kannst, nicht etwas, wofür du dich entscheiden kannst. Was er damit sagen möchte und was er damit meint ist, dass alles, was deine Berufung ausmacht, schon da ist. Es ist irgendwie in dir angelegt, das hast du schon erlebt. Du musst es nur entdecken, du musst nur in so einen Entdeckermodus reinkommen, um rauszufinden, ja, wie passt es irgendwie zusammen und was hat Gott mit mir vor. Und ich möchte mit euch zusammen über drei Lebensbereiche nachdenken, drei Kreise, haben auch unterschiedliche amerikanische Autoren schon verwendet, dieses Modell, ich habe es ein bisschen abgewandelt und angepasst, so wie ich es ein bisschen besser fand, macht man halt so, weil man dann denkt, ja, weiß schon, aber es ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Modell, es ist keine magische Formel, wende das an und dann geht's düdelüdelü, Sie haben Ihre Berufung gefunden, nein. Berufung tut man nicht auf dem Papier entdecken, sondern im Leben. So, ne? Papier kann hilfreich sein, so ein bisschen Gedanken machen, Sachen aufschreiben, aber du wirst deine Berufung nur in deinem Leben entdecken. Und der erste Bereich, über den ich mir mit dir Gedanken machen möchte, der erste Kreis, das sind deine Grundwerte. Und damit meine ich so Wahrheiten, so Lebensthemen, so Überzeugungen, die Gott in dich reingelegt hat. Und du kannst gar nichts dafür machen, die sind einfach da. Es können Herzensthemen sein, Herzensmenschen, Herzensanliegen, was auch immer. Und ich habe dir einen Vers mitgebracht aus 2. Korinther, 13, Vers 8, da steht folgendes. Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Und wir kennen das aus der Bibel, dass da Menschen sind, wie zum Beispiel Salomo, der steht für was. Salomo steht für Weisheit. Oder zum Beispiel Petrus. Aus meiner Sicht würde der für Entdeckergeist stehen. Positiv ausgedrückt. So Ohr abschlagen und solche Sachen. Oder David. Aus meiner Sicht steht er für Sehnsucht nach Gott. Wenn man die Psalmen so durchliest, das ist sein Lebensthema. Auch außerhalb der Bibel, Steve Jobs zum Beispiel, der Apple-Gründer, egal ob du zur Sekte gehörst, ich gehöre dazu, oder nicht, der steht für Innovation. Der hat immer neue Sachen sich ausgedacht. Der hat immer irgendwie neue Sachen auf den Markt gebracht, die unser Zusammenleben verändert haben. Oder Donald Trump, ohne politisch zu werden, steht für Chaos. Ist einfach so, kann man nichts machen. Und so ist es einfach, dass wir in unserem Leben bestimmte Werte haben, bestimmte Themen, bestimmte Anliegen, die einfach da sind. Und wenn es darum geht, werden wir emotional. Wenn es darum geht, da können wir uns auch aufregen. Das verteidigen wir. Und da haben wir einfach, da haben wir eine Leidenschaft dafür. Da zieht es unser Herz irgendwie hin. Und ein Hinweis auf deine Berufung ist, was sind deine Grundwerte? Was frustriert dich? Was würdest du gerne ändern in deinem Leben, in deinem Umfeld, in der Welt? Was macht dich aus? Wofür stehst du? Wenn Freunde über dich sprechen, was sagen sie? Was würden sie über dich sagen? Was macht dich aus? Woran denkt man, wenn man an dich denkt? Bei welchen Themen wirst du emotional? Wofür brennt dein Herz? Wo fängt dein Herz das höher schlagen und vibrieren an? Was hält dich nachts wach? Welche Menschen liegen dir am Herzen? Für welche Menschen würdest du dich am liebsten einsetzen? Und das sind alles Hinweise auf solche Art Grundwerte, Grundthemen, Grundanliegen, die Gott irgendwie in dich reingelegt hat. Und der zweite Bereich, der sehr interessant ist und der sehr viele Hinweise gibt auf deine Berufung, ist deine Geschichte. Also das, was du bisher schon erlebt hast. Und die Herausforderung ist, deine Geschichte zu entdecken, also das, was dein Leben bisher ausgemacht hat, aber zukunftsweisend, also nach vorne denken dabei und überlegen, was hat meine Vergangenheit mit meiner Zukunft zu tun? Wie hat Gott meine Vergangenheit gebraucht, um mich in Position zu bringen für das, was noch kommt? Und ich habe dir einen der christlichen Lieblingsverse mitgebracht, der aber leider auch am meisten falsch verstanden ist. Und zwar ist das Römer 8, Vers 28. Da steht Folgendes: Eines aber wissen wir, und ich lese es mal so, wie wir es immer glauben, fast alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wir glauben irgendwie immer, da steht fast alles. Aber eigentlich steht da alles. Und das ist auch das Herausfordernde an dem Vers. Weil den Vers muss ich nicht hören, wenn ich gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe, wenn ich gerade mein Abi gemacht habe, wenn ich gerade im Urlaub bin und alles toll ist, sondern den Vers muss ich hören, wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass wirklich alles irgendwie was Gutes in meinem Leben bewirkt und dass Gott durch alles hindurch wirkt und mich in Position bringt und an mir arbeitet und mich formt. Und alles meint halt alles. Schmerzliche Erfahrungen. Wo hast du schmerzliche Erfahrungen gemacht? Verlust von Beziehungen, wo Menschen irgendwie gestorben sind, wo hast du Krankheit durchgemacht, Krisen, Konflikte. Alles meint auch Personen, die dich geprägt haben. Wer hat dich eine Phase in deinem Leben begleitet? Wer war ein Mentor für dich? Vielleicht ein Jugendleiter, der dich prägt oder immer noch oder geprägt hat. Vielleicht irgendwie ein Vorbild, vielleicht deine Eltern, was auch immer. Wer waren Personen, die dich geprägt haben? Was waren gute Erfahrungen, die du gemacht hast, Erfolge, die du hattest, Zeiten, wo du vorwärts gekommen bist, wo du vielleicht ein Jahr im Ausland warst, eine Bibelschule besucht hast für ein Jahr, was weiß ich, irgendwie eine besondere Woche, Eidlingen vor 2 Jahren, was auch immer, wo du gemerkt hast, das war eine Zeit, wo Gott an mir gearbeitet hat und wirklich was in meinem Leben verändert hat. Was waren Wendepunkte, wo irgendwie was in deinem Leben anders geworden ist, wo Dinge sich verändert haben und irgendwie so ein neues Normal sich eingestellt hat. Es kann schmerzlich gewesen sein, kann aber auch gut gewesen sein. Vielleicht ein Wohnungsortwechsel, ein Schulwechsel, ein neuer Beruf, was auch immer. Was sind Wendepunkte, die du erlebt hast? Und weißt du, deine Geschichte ist so einmalig wie dein Fingerabdruck. Niemand anders auf der ganzen Welt hat das erlebt, was du erlebt hast, in dieser Kombination. Und die Herausforderung ist, dass wir rausfinden, was hat deine Geschichte, dass du rausfindest, was hat deine Geschichte mit dem zu tun, was Gott mit dir machen möchte und wo er mit dir hin möchte und wo er dich in Zukunft zieht. Und die Herausforderung ist rauszufinden, was hat meine Geschichte, alles, das Schmerzliche und das Schöne, das Schwierige und das Leichte mit meiner Berufung zu tun. Und ich möchte dir das mal deutlich machen an einem Beispiel von Josef im ersten Teil der Bibel. Er bekommt so einen göttlichen Traum für sein Leben. Kannst du mal bitte die Grafik einblenden? Er bekommt so einen göttlichen Traum für sein Leben und er geht durch ganz viele unterschiedliche Dinge durch, bis er letztlich in seiner Bestimmung ist, die viel größer ist noch als sein Traum. Und am Ende von seinem Leben, als er seine Brüder trifft, die ihm wirklich schlimme Dinge zugefügt haben, sagt er Folgendes, 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef hat Berufung verstanden und er hat verstanden, was seine Geschichte mit seiner Berufung zu tun hat. Und er hat verstanden, wie die Wendepunkte seines Lebens, wie die schmerzhaften Momente seines Lebens, wie Gott es benutzt hat, um ihn zu formen, ihn zu der Person zu machen, die er jetzt ist. Und wenn du dir mal die Kapitel durchliest, dann wirst du sehen, wie Josef struggelt, wie Josef Herausforderungen hat und wie Gott immer mehr im Fokus seines Lebens ist und am Ende wirklich Gott Großartiges durch sein Leben tun kann. Und ich möchte nochmal deutlich machen mit einem Teppich. Ich glaube, wir brauchen so eine göttliche Perspektive auf unseren Lebensteppich. Manchmal ist es nämlich so, dass wir unser Leben sehen wie so einen gewebten Teppich von unten, wo alles so kreuz und quer durcheinander ist. Der eine Faden geht so quer durchs Bild und dann ist lila neben gelb und es beißt sich und grün neben blau und es schaut alles furchtbar durcheinander aus. Und wir denken, hässlich, das wird sich niemand ins Wohnzimmer legen, nicht mal meine Oma. Und weißt du was? Gott sieht den Teppich von oben, von der anderen Seite. Und er ist da am Weben und am Machen und am Ende, aus seiner Perspektive, ergibt es ein gutes Bild, einen wunderschönen, wertvollen Perserteppich. Und ich glaube, wir müssen Gott einladen, ihn bitten und fragen, gib mir deine Perspektive auf meine Geschichte. Ich verstehe so vieles nicht, ich habe so viele Fragen. Und ich frage mich, wo warst du da und da und da, als ich das erlebt habe. Aber bitte, gib mir deine Perspektive und zeig mir, was du damit vorhast und wo du mit mir hin möchtest. Und der letzte von den drei Kreisen sind oder ist deine Begabungen. Der letzte Kreis, der dir Hinweise gibt auf deine Berufung und wo du viel entdecken kannst. In Römer 12, Vers 6 steht Folgendes. Paulus schreibt es. Wir haben ganz unterschiedliche Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Und wenn du Dinge über Begabungen liest, so auf dem christlichen Markt, da wirst du von Geistesgaben, von Begabungen und was weiß ich lesen. Ich versuche das alles so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich glaube, das Ergebnis ist relativ ähnlich. Ob es jetzt irgendwie eine geistliche Gabe ist, wo du im zweiten Teil der Bibel viel drüber lesen kannst, oder ob es eine natürliche Gabe ist, die irgendwie mit dem Heiligen Geist zusammenkommt und ich das einsetze für Gott. Das Ergebnis ist irgendwie ähnlich, nämlich dass Gott dadurch geehrt wird. Deswegen möchte ich das jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Und weißt du, die Autoren vom zweiten Teil der Bibel sind sich einig. Jeder von uns ist begabt. Und beim Wörtchen jeder kann sich niemand drunter wegducken. Also wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, stimmt, alle außer ich. Nein, das stimmt nicht. Du bist begabt. Gott hat was in dich reingelegt, was du besonders gut kannst. Und was vielleicht die meisten Menschen nicht so können, wie du es kannst. Und was mir ganz wichtig ist bei diesem Thema, alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Egal aus welchem Gemeindehintergrund, Kirchenhintergrund, was auch immer, in was für einer Gruppe du bist und was es da halt so gibt, was für Dienst und wo man sich einsetzen kann. Alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Die Herausforderung ist nur, herauszufinden, wie kann ich das, was ich kann, für Gott einsetzen, sodass Gott geehrt wird. Und ich glaube, dass es darum geht, und das sagt Paulus wenige Verse später, dass wir eine nüchterne Selbsteinschätzung bekommen. Dass wir herausfinden, hey, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut? Was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Wo bin ich gut drin und was sind irgendwie so meine Limitationen? Und wir tun uns oft schwer zuzugeben, hey, das kann ich eigentlich ganz okay. Traue mich nicht zu sagen, weil ich bin Christ, ich darf nichts können. So. Wir reden oft über unser Leben, so wie über das Leben eines Taugenichts. Aber Gott sagt, jeder von uns ist begabt. Und wir sollen gemeinsam mit Gott rausfinden, das kann ich nicht, ich bin nicht so der Hammerhandwerker, ich kann das nicht so gut. Und das weiß ich auch, mein Schwiegervater will mir dann immer zeigen, wie man Rasenmäher anmacht, sage ich, kriege ich hin, schaffe ich so ziehen und so, das kriege ich gerade noch so hin. Aber ich weiß auch, was ich kann und wo meine Stärken sind. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das rausfinden, dass du rausfindest, was ist dein Ding. Und dass du dann lernst, deine Begabungen maximal auszunutzen. Paulus fordert Timotheus raus im ersten Timotheusbrief. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt wurde. Und genauso möchte ich dich herausfordern, dass du deine Begabungen nicht ungenutzt lässt. Du kannst was. Gott hat dich begabt. Und alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Und weißt du, deine Begabungen sind ein extrem wichtiger Hinweis auf das, was Gott mit dir vorhat. Deine Begabungen, das, was du gut kannst, sind ein entscheidender Hinweis auf deine Berufung. Deswegen möchte ich dir noch ein paar Fragen mitgeben. Was kannst du einfach gut? Wo wäre es fast schon peinlich, wenn du sagen würdest, das kann ich nicht? Wo sagen Freunde und Leute, die dich gut kennen über dich, boah, das hast du echt drauf. Boah, Hammer, wie du das kannst. Boah, du kannst es so gut. Und du denkst dir, hey, das ging doch voll einfach. Das sind Hinweise dafür, wo du begabt bist und was Gott in dich hineingelegt hat. Oder was würdest du gerne mal ausprobieren? Was sind Dinge, wo du so heimlich ahnst, ich glaube, das könnte ich gut, aber ich habe mich noch nicht getraut, es auszuprobieren. Vielleicht hast du genau da eine Begabung. Welche Tätigkeiten erfüllen dich? Wo erlebst du so einen Flow, weil du einfach die Zeit vergisst? Ich meine damit jetzt nicht Netflixen, das ist keine Begabung oder sowas. Ne? Zählt nicht. Time out. Also so irgendwas, was du tust, wo du einfach drin aufgehst. Und du könntest es immer tun und es erfüllt dich und es macht dich froh. Was tust du mit Leidenschaft? Wo ist dein Herz am Vibrieren und am Beben, wenn du das tun kannst? Und noch besser, wenn du es irgendwie für Gott tun kannst. Das sind alles Fragen, die dir helfen können, deine Begabungen rauszufinden. Und jetzt geht es darum, diese drei Kreise zusammenzuführen, diese drei Kreise zusammenzubringen und zu überlegen, was haben die miteinander zu tun. Wir haben uns jetzt mit diesen drei Kreisen beschäftigt. Und was wichtig ist, wenn wir uns über diese, kannst du nochmal eins zurückmachen, bitte? Wenn wir uns mit diesen drei Kreisen beschäftigen, dass wir in so einem Entdeckermodus bleiben. Dass wir immer wieder Gott fragen, hey, zeig mir, was das bedeutet. Was heißt es für mein Leben? Was heißt es für meine Berufung? Als ich mir mein erstes Auto gekauft habe, mit stolzen 23 Jahren, ich habe studiert, ich hatte kein Geld, meine Brüder haben sich gefühlt mit 12 ein Auto gekauft. Und als ich endlich dieses Auto hatte, ich wollte unbedingt eins mit Bordcomputer, so, weil ich irgendwie so ein bisschen gucken wollte, so Durchschnittsgeschwindigkeit und Dieselverbrauch und was weiß ich, das interessiert halt manche Männer. Und dann war ich halt bei einem Händler und er hat einfach gesagt, hat vorher gesagt, es hat einen Bordcomputer und dann sagt er, nö, hat doch keinen. Ja, okay, kaufe ich trotzdem. Und ich fahre 3 Monate mit dem Auto und höre so gute Musik, trommel so auf dem Lenkrad rum und stoß an irgendeine Taste, die mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist und bam, geht so im Display voll die Anzeige los, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und ich merke, ich habe einen Bordcomputer. Wow. Und ich bin 3 Monate mit Bordcomputer rumgefahren und der war die ganze Zeit da und ich hätte nur mich auf Entdeckungsreise machen müssen. Und weißt du, genauso ist es mit dir. Es ist alles da. Du hast einen Bordcomputer. Es ist alles da, um deine Berufung zu entdecken. Du musst nur gucken. Du musst dich nur auf eine Entdeckungsreise machen. Du musst nur anfangen, in diesen göttlichen Entdeckermodus reinzugehen und Gott zu fragen, hey, zeig mir, was das bedeutet. Zeig mir, wie diese drei Kreise zusammengehören. Zeig mir, wie diese drei Lebensbereiche, was die miteinander zu tun haben und was du in meinem Leben machen möchtest. Und jetzt bringen wir mal diese drei Kreise zusammen. Und das ist so ein bisschen der Trick an dem Modell, weil irgendwie haben diese Dinge was miteinander zu tun. Irgendwie überschneiden sich diese Dinge miteinander. Wenn du dir da Gedanken drüber machst und in dem Heft, was wir dir schenken wollen, findest du da ein paar Tests und Fragen und was weiß ich und Sachen, wo du aufschreiben kannst und beten kannst und was weiß ich, was dir wirklich helfen kann, um deine Berufung zu finden. Es ist dann nicht so, da steht dann schwarz auf weiß, deine Berufung ist folgendes, liebe Grüße Gott, sondern das sind einfach Hinweise, einfach Dinge, die dir wichtig sind und wie das alles zusammenhängt, die dir Hinweise auf deine Berufung geben. Und natürlich musst du es dann ausprobieren. Und ich habe schon gesagt, auf dem Papier wirst du nichts entdecken, im Leben wirst du es entdecken. Und ich möchte euch einfach kurz aus meinem Leben erzählen, wie ich meine Berufung entdeckt habe. Und bevor du jetzt denkst, ja, das war halt bei dir so und was hat es mit mir zu tun? Genau, das war bei mir so. Und es hat mit dir nicht viel zu tun, nur dass du vielleicht an dem Beispiel das Modell ein bisschen besser verstehen kannst. Und es hat nichts mit Steuerung C und Steuerung V zu tun, hat auch nichts mit Vergleichen zu tun und so weiter. Ne? Ich erzähle es nur als Beispiel, um aus meinem Leben so ein bisschen zu erzählen, wie ich das erlebt habe und wie das Modell vielleicht eine Hilfe sein kann. Also, was meine Geschichte betrifft, was mich sehr geprägt hat, als ich so jung und knusprig war wie ihr alle, das waren Camps und Freizeiten, so Sommerzeltlager. Es waren die Momente, wo ich irgendwie Gott erlebt habe, wo Gott irgendwie mir Dinge deutlich gemacht hat, wo mein Kinderglaube zu einem Erwachsenenglaube geworden ist und wo ich auch angefangen habe, irgendwie mitzuarbeiten und wo ich angefangen habe, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Als ich das erste Mal irgendwie so eine Kleingruppe geleitet habe, war ich wahrscheinlich der dümmste Vogel von allen, aber irgendwie habe ich gemerkt, Gott verändert die Menschen und er gebraucht mich dazu, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und es hat mich unglaublich geprägt. Also es ist ein Teil meiner Geschichte, der mich geprägt hat. Was meine Grundwerte betrifft, ist ein was mir wichtig ist, Begeisterung. Also ich kann nichts damit anfangen, wenn Leute so semi-begeistert irgendwie was machen und so. Da denke ich mir, ja, lass es halt gleich. Es ist ein Vorteil, weil ich einfach die Sachen, die ich mache, davon bin ich begeistert, da habe ich Bock drauf, das packe ich an und so und da gebe ich mich rein. Hat den Nachteil, die Sachen, auf die ich keinen Bock habe, die mache ich auch nicht halt, ne? Ist manchmal schwierig. Also das hat immer Vor- und Nachteile. Also einer meiner Grundwerte ist Begeisterung. Ein zweiter Grundwert, der so in meinem Leben ist, ist Lebensveränderung. Also ich halte nichts von einem Glauben, der nur was mit einem Kopf zu tun hat, der irgendwie nur so unseren Kopf groß macht, sondern irgendwie soll er was mit dem Herz zu tun haben und mit dem Leben zu tun haben und mit meinem Alltag zu tun haben. Das habe ich auf diesen Camps und auf diesen Freizeiten, auf diesen Zeltlagern erlebt, dass Glaube praktisch wird und dass es Auswirkungen hat und dass mein Alltag danach verändert ist. Das ist ein Grundwert. Und was meine Begabungen betrifft, durfte ich relativ bald rausfinden, dass ich irgendwie eine Begabung habe, vor Menschen was zu präsentieren oder mit Menschen zu reden und Verantwortung zu übernehmen, zu leiten. Und jetzt ist es irgendwie alles so zusammengekommen, dass ich jetzt als Jugendreferent unterwegs sein darf in ganz Deutschland und sowas machen kann wie heute und Freizeiten machen kann, auf denen ich selber früher geprägt wurde. Dass ich Camps leiten kann, die mich selber früher geprägt haben. Und dass ich eigentlich das Gleiche, was mich geformt hat, weitergeben kann. Und ich habe mal für mich so meine Bestimmung oder meine Berufung in einem Satz zusammengefasst. Das habe ich jetzt nicht von heute auf morgen gemacht, sondern es ist ein Prozess von vielleicht 10 Jahren. Also das ist wirklich, im Leben habe ich das entdeckt. Ich diene Jesus und Menschen als wachsender Kommunikator und Leiter. Das ist, was mein Herzschlag ausmacht. Das ist meine Berufung. Das ist meine Bestimmung. Und das lebe ich. Und das könnte ich auch als Lehrer leben. Das könnte ich auch in einem anderen Setting leben. Ich könnte auch bei einem anderen Jugendwerk sein. Es ist nicht diese Stecknadel, dass ich nur genau das machen kann. Aber so ist es halt, wie Gott mich geführt hat. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel dir... Ich bin erschrocken. Wenn ich jetzt überziehe, liegt es daran, was ihr geklatscht habt. Ne? Und ich gebe das gleich an Gott weiter, weil es hat nur sehr wenig mit mir zu tun. Und jetzt möchte ich dich fragen, am Ende von diesem Seminar, was ist dein nächster Schritt? Was machst du damit? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite irgendwie überwältigt sein und denken, oh, ist so schwierig, oh, was soll ich damit? Und ach, der Lukas, und jetzt hat er von sich erzählt und ist wie am Schnürchen und ich... Ja, jetzt bin ich gerade mal 14 und überhaupt und so und ich lasse es lieber, also so überwältigt sein. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, dass du irgendwie übermotiviert bist und denkst, oh, jetzt packe ich es an und dieses Heft, heute Nacht mache ich es durch und ich schreibe alles auf und los, 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 los. Und am Ende von beiden, also es ist so überwältigt und übermotiviert sein, es bringt beides nichts. Weil am Ende kommt nichts bei raus. Beim übermotiviert sein fängst du es überventilieren an und am nächsten Tag lässt du es doch, weil irgendwie das nicht nachhaltig ist. Und beim überwältigt sein, ja, dann gräbst du dich ein und tust Netflixen und das hast du vorher auch schon gemacht. Und deswegen möchte ich dich herausfordern. Netflix gefällt euch, merke ich. Dann, deswegen möchte ich dich herausfordern, einen nächsten Schritt zu gehen und Gott zu fragen, hey, was möchtest du damit machen? Mach dich auf die Suche. Fang an, mit Gott zu träumen. Frag ihn, hey, was ist die vertikale Perspektive für mein Leben? Was ist deine Perspektive für mein Leben? Was hast du vor mit mir? Was möchtest du machen? Such dir jemanden, mit dem du zusammen auf Entdeckungsreise gehen möchtest. Wer könnte dein Partner sein bei dieser Entdeckungsreise? Wer könnte dir helfen, deine Berufung zu entdecken? Wer könnte dir helfen, einfach bestimmte Lebensbereiche zu entdecken und irgendwie so diese Perspektive Gottes einzunehmen. Wer könnte dich begleiten auf diesem Weg? Und ein Tipp, den ich dir geben kann, ist, nimm dieses Heft. Nimm das in den nächsten Wochen in die Hand, mach das vielleicht mit deinem Hauskreis, vielleicht mit einem Mentor, mit der Kleingruppe, Jugendgruppe, was auch immer. Und geh das durch. Also das ist jetzt auch keine Werbung, weil wir schenken dir das einfach. Wir haben da gar nichts davon, wenn du das machst. Doch, weil wir uns freuen, dass du vielleicht deiner Berufung ein bisschen näher kommst. Aber es wird nichts passieren, wenn du dir nicht einen nächsten Schritt überlegst und es irgendwie nachhaltig machst und irgendwie überlegst, wie kann das in meinen Alltag reinkommen. Also, was ist dein nächster Schritt? Und am Ende möchte ich dir von den 3 intensivsten Wochen meines Lebens erzählen und möchte sagen, was mir das über Berufung gezeigt hat. Und zwar war das im Jahr 2016, am 21. März 2016 ist meine kleine Tochter geboren. Ich war vorher nicht so der Babytyp, wollte schon gern Kinder haben und so, aber die Babys von fremden Leuten so auf dem Arm halten und so, ja, habe ich für meine Frau gemacht, dass sie auch dann so mal ein Foto machen konnte oder so. Aber am 21. März 2016, da kam so der Vaterflash über mich. Und es war so krass, so dieses neue Leben zu sehen, so ganz frisch. Und irgendwie ist es ein Teil von mir. Und ich habe so eine krasse Liebe in mir gespürt und habe irgendwie viel über diese väterliche Liebe Gottes für mich irgendwie gespürt, einfach auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. War unglaublich krass. Am 21. März 2016. Am 29. März 2016 ist die Oma von meiner Frau gestorben. Und wir, einen Tag vorher, das hat sich schon angedeutet, sie hat auch mit Gott gelebt, war ein bewusster Christ. Und wir sind zu ihr ins Seniorenheim gefahren mit unserer Tochter, die gerade eine Woche alt war, und waren da am Sterbebett von der Oma von meiner Frau. Und du siehst so dieses reiche Leben, 92 Jahre war sie alt, mit Gott gelebt, und du siehst es so und spürst so diese Reiche des Lebens und so diesen Wert, den Leben hat, wenn es für Gott gelebt ist. Und dann machen wir so ein Bild, und da ist meine Tochter gerade eine Woche alt und dieses reiche, lange Leben. Und es ist so, als würde für mich so ein ganzes Leben in so einem Schnellfilm an mir vorbeilaufen, und ich spüre so auf so eine krasse Art und Weise, wie wertvoll Leben ist. Wie besonders Leben ist und was für einen Wert es gewinnt, wenn es für Gott gelebt ist. Und so haben wir unsere gerade eine Woche alte Tochter auf ihre erste Beerdigung mitgenommen. Und für mich war das schon genug Emotionen irgendwie. Wir haben gedacht, boah, das ist irgendwie viel. Am 6. April, also eine knappe Woche später, hat mein Vater einen plötzlichen Herztod. Und so von jetzt auf gleich. Am Tag vorher ist er noch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, 20 Kilometer. Und dann ruft mich mein Bruder an. So ähnlich. Und ich merke schon an seiner Stimme, dass irgendwas passiert ist. Sagt, hey, unser Papa ist zusammengebrochen auf der Arbeit. Und dann lag er im Koma, und du stehst so an diesem Bett. Ich sehe meinen Vater beatmet, und die Ärzte haben uns alle Hoffnungen genommen, haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Kann sein, dass er stirbt, sein, dass er 5 Jahre im Koma liegt. Wir wissen es nicht. Und ich habe einen der intensivsten Abende erlebt, die ich jemals erlebt habe. Ich habe zu Gott geschrien, ich bin ganz leise geworden. Es war unglaublich krass. Und ich habe irgendwie so gemerkt, hey, Leben ist so wertvoll. Es kann einfach vorbei sein. Es kann einfach vorbei sein. Am nächsten Tag ist das Wunder passiert. Mein Vater ist aus dem Koma aufgewacht. Und jetzt 2 Jahre später kann man sagen, er hat wirklich auf eine Art und Weise, die nicht natürlich und nicht normal ist, keine Schäden davongetragen. Und was diese 3 Wochen mir gezeigt haben, und es ist nicht auf dem Papier, sondern im Leben, ist, dein Leben ist viel zu besonders, um es beliebig zu leben. Unser Leben ist viel zu besonders, um es beliebig zu leben. Und weißt du, wenn man das erlebt, dann stellt man sich Fragen wie, was hat Gott mit meinem Leben gemacht? Wenn ich mal auf diesem Sterbebett liege, was werden die Menschen über mich sagen? Was wird Gott über mich sagen? Was wird mein Leben zurücklassen? Was hat mein Leben gebracht? Warum war ich hier? Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du und ich, dass wir alle uns auf die Suche machen und Gott fragen, was willst du am Ende meines Lebens über mein Leben sagen? Weil dein Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Und stellen wir uns mal vor, was möglich wird, wenn wir alle von hier weggehen und Schritte in unsere Berufung reingehen. Und erleben, wie Gott unser Leben formt und prägt. Und wir merken, dass unser Leben Auswirkungen hat, über unser Leben hinaus. Und wir merken, dass es nichts Besseres gibt, als diese vertikale Perspektive in unserem Leben zu haben. Also, follow your calling. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns Leben schenkst. Leben ist so besonders. Und es ist viel zu besonders, um es beliebig zu leben. Und ich bin total berührt von, den ganzen jungen Leuten hier im Raum und so eine Erwartungshaltung, dass du irgendwas mit dem Leben machst. Und ich möchte beten für jeden, der hier ist, dass du Klarheit schenkst, dass du Mut schenkst, nächste Schritte zu gehen. Ich bete, dass du die nächsten Tage und Wochen wirklich gebrauchst, um jedem von uns deutlich zu machen, was willst du mit unserem Leben anfangen? Was ist dein Traum für unser Leben? Und ich möchte beten, dass von hier ausgehend wir aufstehen, in unser Umfeld gehen, mit dir zusammen träumen über unser Leben und erleben, wie unser Leben einen Unterschied machen kann in unserem Umfeld, in unserer Region und in ganz Deutschland, weil wir mit dir leben und weil wir deinen Traum zu unserem Traum machen und unsere Berufung entdecken und leben. Zu deiner Ehre. Amen. Vielen Dank fürs Aufpassen.